was uns Gott schenkt, wie er sich uns offenbart, ob er zu uns redet, ob wir seine Gegenwart wahrnehmen, wir in unseren Gedanken, in unseren Bildern, Wahrnehmungen haben. Alles, was er uns schenkt, tut er gerne. Aus seinem Reichtum, aus seiner Güte, aus seinem Herzen heraus. Und Gott schenkt uns aus seinem Herzen heraus sein Wort. Und heute Morgen ist Jürgen dran, uns sein Wort auszuteilen. Und wir dürfen empfangen. Das empfangen, was Gott zu dir reden möchte. Danke, Jürgen. All yours.
Ja, schönen guten Morgen. Ja, wir leben in unruhigen Zeiten. Nach 2 Jahren Corona-Krise, Dankeschön, hat man irgendwie gehofft, dass alles wieder normal wird. Dass andere Themen die Schlagzeilen beherrschen. Der Krieg in der Ukraine war allerdings nicht auf der Wunschliste. Vielleicht geht es euch wie mir, dass es so verstörend ist, was man sieht und hört. Es ist ja vermutlich auch nicht der Krieg an sich, ja, weil die gab es immer die letzten Jahre irgendwo, das uns so hautnah betrifft. Die Bilder lassen einen immer los. Man bekommt das kaum aus dem Kopf, also mir zumindest geht es so. Und nachdem wir irgendwie mit dem Corona-Thema schon genügend Ängste ausgesetzt war vor der Krankheit an sich oder vor der Impfung, vor der sozialen Isolation oder vor der wirtschaftlichen oder weil es um die wirtschaftliche Existenz ging und jetzt sowas. Und man wünscht sich, dass Gott doch einmal vom Himmel fährt und dem Treiben der Gewalttätigen hier ein Ende macht. Dass einmal nicht der Stärkere siegt, sondern Gott seine Macht zeigt, dass er Gerechtigkeit auf die Erde bringt und dem Schwachen aus dem Staub hilft. So viele Bibelstellen reden ja davon. Und es ist heute gar nicht so viel anders wie zur Zeit Jesu. Damals waren es die Römer, die mit ihrer Gewalt das ganze Land überzogen haben, alle Völker unterdrückt. Und jeder gläubige Jude darauf gewartet hat, dass endlich was passiert, dass Gott seine Macht offenbart, dass er die Herrlichkeit Israels wiederherstellt, dass der Messias kommt. Und dann kommt er in der Gestalt Jesu, und verhält sich ganz anders. Lässt sich vor keinen politischer Karre spannen. Sagt wenig bis gar nichts zu den drängenden Problemen der Zeit. Ist offensichtlich nicht gewillt, sich davon in Beschlag nehmen und instrumentalisieren zu lassen. Jesus verkündet das Reich Gottes. Ein Reich, das nicht von der Art dieser Welt ist, weder geografisch noch politisch. Es ist was völlig anderes und doch mittendrin in dieser Welt. Und während Machthaber Landesgrenzen verändern wollen, kommt das Reich Gottes mit der Kraft, Herzen zu verändern. Während die Welt aufrüstet, und sie macht es jahrelang schon verbal, ja, man kann beobachten, wie die Äußerungen in den sozialen Medien immer aggressiver, immer verletzender, immer entehrender werden. Da rüstet Jesus ab bei seinen Jüngern und sagt, bei euch soll es nicht so sein. In einer Zeit, in der reihenweise Feindbilder aufgebaut werden, in der schwere Geschütze aufgefahren werden, verbal und jetzt auch real, da reißt Jesus radikal Feindbilder ein und schafft in seiner Gemeinde eine entmilitarisierte Zone und sagt, Abrüstung beginnt in deinem Herz, in deine Gedanken. Und wir wissen nicht, wie diese Krise ausgeht. Wir wissen ziemlich sicher, dass weder Corona noch der Krieg in der Ukraine die letzte Krise sein werden in unserem Leben. Was aber ganz sicher bleibt, das ist die ewige Wahrheit in Gottes Wort, die stärker ist wie Angst und Aggression. Es geht heute um die Bergpredigt, Fortsetzung. Und ich werde ein bisschen ausholen. Matthäus stellt die Bergpredigt, er hat eigentlich eine große Bedeutung. Er geht weg von Kapernaum, wo er gewohnt hat, weg von dem Trubel der Welt, weg von den Marktplätzen, wo die neuesten Nachrichten verkündet wurden. Der Berg der Seligpreisungen, den man in der Nähe vom See Genezareth verortet, der ist gar nicht so hoch, vielleicht nicht mal so hoch wie der kleine Hebacher Kopf, aber das reicht, um den Blick zu weiten, um den Horizont zu vergrößern, um eine andere Perspektive einzunehmen und Raum für neue Gedanken zu gewinnen, Raum auf Gott zu hören. Und Gott redet meistens sehr leise. Im Jesaja 42 heißt es, er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Auf der Gasse, auf dem Marktplatz, vor dem Fernseher, da ist schwierig, Gott zu hören. Man muss dorthin, wo es ruhig ist, um die Stimme Gottes zu hören. Denn hören tut man immer mit dem Herz. Und was Jesus sagt, war neu. Und die Worte, die er spricht, die haben Generationen von Gläubigen beflügelt und inspiriert. Sie sind zeitlos und ewig gültig. Das ist die Regierungserklärung von Jesus, die er ganz am Anfang stellt. Das Grundsatzprogramm Gottes. Matthäus 5, ich lese die Worte vor, die ersten. Also die Bergpredigt geht Kapitel 5 bis 7. Wir haben die Seligpreisungen zum Thema. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihr ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Was für Worte. Diese Worte muss man auf sich wirken lassen, um diese Schönheit und diesen Frieden zu verstehen und erkennen, der darin steckt. Hier kommt der König dieser Welt, der Sohn Gottes, und offenbart, was in Gottes Herz ist und was seine Maßstäbe sind. Was er verkündet, sind keine Worte, die uns eine neue Last auflegen, kein neues Gesetzbuch, es ist eine Offenbarung. Schaut her, so ist euer Gott und so ist es unter Gottes Herrschaft. In jeder einzelnen dieser Seligpreisungen steckt eine Zusage, eine Verheißung Gottes, die unser Herz berühren will, die Trost, Kraft und Perspektive geben will. Selig sind, das ist auch das Versprechen Gottes, dass alles gut wird. Selig sind, Das reißt den Himmel auf und zeigt uns, wie Gott diese Welt sieht. Da ist Zuspruch und Zusage, Verheißung, Orientierung und die Aufforderung zum Umdenken. Denn bei Gott zählt nicht das, was in der Welt zählt. Bei Gott zählt nicht der was, der in der Welt was zählt. Mit Jesus kommt eine neue Ordnung. Mitten in der Welt, wie sie ist, legt er den Grundstein für das Himmelreich, das Reich Gottes. Was im Alten Testament nur schemenhaft erkennbar war, das offenbart sich jetzt im hellen Licht. Und deshalb erregen diese Worte auch Anstoß. Sie stellen das Fundament in Frage, auf dem diese Welt gebaut ist. Da, wo Leistung zählt, wo Macht zählt, Ehre, Wohlstand, Durchsetzungsvermögen, Selbstsicherheit, wo oft genug der Schein wichtiger ist wie das Sein. Aber hier werden nicht die Mächtigen glücklich gepriesen, die, die sich immer durchsetzen, nicht die, denen es hier auf der Erde eh schon gut geht, die sich nehmen, was sie wollen, die ihr eigener Mittelpunkt sind und die verstehen, sich in Szene zu setzen oder durchzusetzen. Sondern glücklich gepriesen werden hier die Underdogs, die Außenseiter, die Verlierer, die Entrechteten, die Gebeugten, die Schwachen und die, die wie Schafe unter den Wölfen leben und sich ihren Charakter, den Charakter der Friedfertigkeit, des Sanftmut, der Barmherzigkeit und des reinen Herzens trotzdem nicht verbiegen lassen. Es ist die Freundlichkeit und die Güte Gottes, die uns hier anspricht. Gott, der sich jedem zuwendet, der ihn braucht und der ihn sucht, der niemand ausschließt. In ihr Seiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf das ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Und jetzt ist der da und spricht, der dieses Wort endgültig zur Erfüllung bringt. Die Seligpreisung, um die es heute geht, ist die, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. An Jesus zu glauben, ist in vielen Ländern dieser Welt ein Lebensrisiko. Oben dort ein Werk, das sich für verfolgte Christen einsetzt, schätzt, dass mehr wie 360 Millionen Christen wegen ihres Glaubens intensiver Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt sind. Verfolgt vom Staat wegen der herrschenden Ideologie, verfolgt von der Gesellschaft wegen der herrschenden Religion oder von Staat und Gesellschaft und leider manchmal auch von der vorherrschenden christlichen Denomination. Sie werden verleumdet, ausgegrenzt, von der Familie ausgestoßen, aus ihrem Dorf vertrieben. Sie werden geschlagen, manchmal auch gefoltert und getötet. Alles um Jesu Willen. Du kannst schon Open Doors Newsletter abonnieren. Kommt jede Woche eine Info, die dir die Augen für diese Realität öffnet. Und dann relativiert sich manches, was hier so drängend erscheint. Dann weißt du, was wirkliche Diktatur ist, was Freiheitseinschränkungen wirklich bedeuten und was Verfolgung ist. Und wir, die wir in der glücklichen Situation sind, in Freiheit unseren Glauben leben zu können, uns sagt der Hebräerbrief in Kapitel 13, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leibe lebt und daher wissen könnt, wie es ist, Schmerzen und Hunger zu haben, Kälte zu spüren. Lasst uns diese Geschwister nicht vergessen, im Gebet nicht und auch nicht in unserem Geben. Und es ist gut, dass Gott ihnen das Himmelreich zuspricht, denen, die um seines Namens willen verfolgt werden. Sie haben sich wirklich verdient. Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen. Das wirft auch die Frage auf, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Und wir sehen in der Bibel, dass Gerechtigkeit ein ganz zentrales Anliegen Gottes ist. In der ganzen Bergpredigt, in alle drei Kapitel in Matthäus, geht es um Fragen der Gerechtigkeit. 2 von 8 Seligpreisungen machen sich Gerechtigkeit zum Thema. Und der bekannteste Satz ist vielleicht in Matthäus 6, 33, wo es heißt: Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und Jesus zeigt uns in dieser Bergpredigt, was Gott unter Gerechtigkeit versteht. Und dass diese Gerechtigkeit deutlich mehr ist als das, was wir daraus gemacht haben. Und da geht es nicht um neue Gebote oder dass man sich noch mehr anstrengt oder auch noch genauer definiert, was richtig und was falsch ist. Da würden wir die Bergpredigt missverstehen. Der neue Bund ist ein Bund des Herzens, nicht des Gesetzes. Ein Bund des Geistes, in dem die Gesetze in unser Herz geschrieben werden und nicht in der Gemeindeordnung, in dem es nur ein Gebot gibt, nämlich Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, ganzem Gemüt und den Nächsten wie sich selbst. Liebe, die dem anderen nichts Böses tut, aber bereit ist, alles zu geben, so wie Jesus uns das vorgelebt hat. Und ich werde 3 Themen aufgreifen aus der Bergpredigt zum Thema Gerechtigkeit. Jesus sagt, es ist gesagt, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Und das ist nichts Falsches. Aber Jesus sagt, so wie ihr das versteht, reicht es nicht. Es geht um viel mehr. Da, wo Gott ist, da ist so viel Versöhnung, da ist so viel versöhnende Liebe, da ist so radikale Hingabe an den anderen, da hat Zwietracht keinen Platz mehr. Da haben keine bösen Worte mehr Platz, nicht mal ansatzweise. Im Herrschaftsbereich Gottes leben Brüder und Schwestern versöhnt miteinander. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Narr, oder du Nichtsnutz, oder irgendwas anderes Vergleichbares, und ihm damit seinen Wert und seine Würde nimmt, der kann nicht auf Dauer in Gemeinschaft mit Gott sein. Und Jesus wird da sehr radikal. Gericht, hoher Rat, höllisches Feuer. Was wäre, wenn Jesus das so meint, wie er es hier sagt? Wenn bei Gott kein Platz ist für Zorn, für Streit, für Vorwürfe, für Anklage, für Entwürdigung und Entwertung oder Verachtung, wie könnten wir dem Raum geben? Jesus war so frei von Aggression, dass er am Kreuz noch denen vergeben kann, die ihn dorthin genagelt haben. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. So ist es bei ihm und das ist deutlich mehr wie, du sollst nicht töten. Im Psalm 139 heißt es, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Ja, das klingt so nett, aber ein Gutes. Die Römer hatten ein Gesetz, in dem jeder Nichtrömer verpflichtet war, einem Römer sein Gepäck 1 Meile lang zu tragen. 1,5 Kilometer Sklavendienst. Der zeigt, wer der Herr im Lande ist. Was für Demütigung war das für die Juden. Man kann sich leicht vorstellen, wie ein Römer Jesus sein Gepäck aufdrückt und ihn zwingt, mitzugehen. Und nach 1 Meile erwartet, dass ihm dieser Jude das Gepäck vor die Füße wirft. Und das Weite sucht. Aber Jesus geht einfach weiter. 100 Meter. Und nochmal 100. Und dem Römer irgendwann klar wird, nee, der hat sich nicht verrechnet. Der macht es einfach. Und dann guckt er diesen Jude an und was? Und er wird es nie vergessen in seinem Leben. Und Jesus sagt, wenn dich einer so zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Was für vollkommene Freiheit, dem anderen zu dienen, ohne Aggression. In Jesu Herz war kein Raum für Feindbilder. Da war immer Raum, dem anderen eine Begegnung mit Gott zu ermöglichen. Es geht ja nicht um die Frage, wie man mit Gewalt in dieser Welt umgeht. Was Jesus hier sagt, ist, wehre der Gewalt und Aggression, die in dir, die in deinem Herz ist. Weiter. Es ist gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Das nicht. Es geht um viel mehr. Da, wo Gott ist, da ist so viel Reinheit, dass jeder Mensch, da ist jeder Mensch, Mann und Frau, so viel wert, dass da null Platz ist für jede Form von Missbrauch, von Entwürdigung, von Entehrung und Verachtung. Und er wird ganz drastisch, er sagt, reiß lieber ein Auge aus, besser der Körper verdirbt als deine Seele in der Hölle. So wie der Hölle, so unangenehm. Diese Reinheit Gottes, die ist so grundsätzlich, die ist so tief, die ist so wertschätzend und selbstlos, dass sie immer das Wohl des anderen sucht. Und in dieser Haltung, oder besser in diesem Wesen, redet Jesus mit dieser Frau am Jakobsbrunnen. Vielleicht das erste Mal in ihrem Leben ist da einer, Jesus, der sie weder verachtet, weil sie so lebt, wie sie lebt, noch in Gedanken nackt auszieht und verachtet damit oder missbraucht und entwürdigt, sondern einer, der sie als ganze Person sieht und annimmt und ihr dadurch einen Weg eröffnet, Gott zu erkennen. Und da wird klar, was der Unterschied ist zwischen dieser göttlichen Gerechtigkeit und der Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten. Da ist kein Raum mehr für Umdeutungen. Was für ein lächerlicher Abklatsch von Gottes Herz, Vorschriften zu erstellen mit diesem Scheidungsbrief, nur damit ein Mann seine Frau legal und einfach los wird. Oder Ehebruch auf den Sexualakt mit einer anderen Frau zu reduzieren und nichts gegen die Gier des Herzens und die unreine Gedanken zu tun, die erst zu Missbrauch und Entwürdigung anderer Frauen führen. Und wie radikal ist dagegen die Liebe Jesu in ihrer Reinheit? Sie sucht das Beste für den anderen, sie entwertet und missbraucht ihn nicht, sie schadet ihm nicht und kann ihn dadurch einladen, Gott zu begegnen. Und nur wenn man das versteht, kann man Antworten finden auf moralische oder sexualmoralische Fragen. Das mit dem Scheidungsbrief stand tatsächlich in der Bibel, in Matthäus 19, nimmt Jesus nochmal Stellung dazu und er sagt, wegen eures Herzens Härte hat Mose das so angeordnet, aber im Anfang war das nicht so gedacht. Herzenshärte, das ist das Problem. Und die Lösung dafür ist Umkehr, Erfüllung mit dem Geist Gottes und Nachfolge. Damit die Härte unseres Herzens Stück für Stück verwandelt wird in das liebende Herz Gottes. Denkt an das Bild vom Silberschmied, von dem Reihen gepredigt hat. Das Ziel ist, dass sich Gott in uns spiegelt. Und von hier kann man ganz leicht den Absprung machen auf Epheser 5, dieses Kapitel, wo Paulus sich mit dem Thema Mann und Frau auseinandersetzt. In beschämender Weise kennen die meisten das Thema nur aus der Frage, ob sich die Frau denn jetzt dem Mann unterordnen soll und was das denn konkret bedeutet. Die wenigsten verstehen, welche Radikalität Paulus hier vom Mann einfordert. Und sagt, ihr müsst euch an eurer Frau genauso hingeben, wie Christus sich an die Gemeinde hingegeben hat. absolut radikal, radikale Hingabe. Und so geht es weiter in der Bergpredigt. Es geht ums Schwören, es geht ums Vergelten, es geht um die Feindesliebe, es geht ums Almosen geben, es geht ums Beten, es geht ums Sorgen. Und in dem allen offenbart Jesus das vollkommene Wesen Gottes, Gottes Gerechtigkeit. Im Kontrast zu dem, was Menschen daraus gemacht haben, die die Gebote relativieren, verharmlosen, umdeuten, auf äußere Regeln reduzieren, vorbei an Gottes Herz. Und es ist radikal, wenn Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit, wenn unsere Gerechtigkeit nicht besser ist wie die der Pharisäer und Schriftgelehrten, dann werden wir nicht ins Himmelreich kommen. Und es muss uns erschüttern, so sehr, wie es im Himmel zugeht, wie es bei Gott ist. Passen wir da überhaupt hin? Jesaja 6 steht, weh mir, ich vergehe, sagt der Prophet, als er den Herrn auf dem Thron sah. Ich habe unreine Lippen und wohne in einem Volk voller unreinen Lippen. Wir sind meilenweit weg von der Reinheit und Heiligkeit Gottes und oft nicht besser wie die anderen. Und das macht uns auch klar, dass schlussendlich nur Allgerechtigkeit hilft. Nämlich die aus dem Glauben an den, der uns geliebt und sich selbst für uns dahingegeben hat. Ganz am Ende ist das die einzige Gerechtigkeit, die wirklich besser ist wie die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Angedockt an die Gerechtigkeit Jesu durch den Glauben, reingewaschen durch sein Blut. Und im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in sein Ebenbild. Und werden zu der reinen Braut, von der die Bibel spricht. Und wenn wir sündigen, dann haben wir einen Fürsprecher beim Vater. Das Dritte vom Fasten. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Es geht beim Fasten nicht so sehr ums Essen oder um den Verzicht darauf. Es geht um zwei Fragen. Erstens, was ist dir das Wichtigste in deinem Leben? Und zweitens, worin suchst du deine Ehre? Zur Zeit Jesu haben manche so gefastet, dass andere sie gesehen und bewundert haben. Und dazu sind sie mit einem eher bedrückten, sauren Gesicht rumgelaufen, ein bisschen ungewaschen und ungepflegt, damit es ja jeder sieht, um alle zu zeigen, guck mal, wie ich für Gott leite und was ich für ihn alles tue. Und die das gesehen haben, und gesagt, boah, so ein frommer Mensch, der fastet, ja, der lebt aber gottgefällig. Und das ist das, was Jesus kritisiert, diese Ehre von Menschen zu suchen, statt von Gott. Das war ein Fasten, das verkommen ist zu einer religiösen Pflichtübung. Da gab es nichts mehr zum Lachen, griesgrämig dreinsehen, das war angesagt. Wenn geistliches Leben zu einer religiösen Pflichtübung verkommt, dann wird es anstrengend und die Freude schwindet. Da werden Gebote um ihre Selbstwillen gehalten oder man macht es nur noch für Menschen, aber nicht mehr für Gott. Äußere Fassade ohne inneres Leben. Es wäre doch ein sehr entspannter Lebensstil, wenn man keine Ehre mehr von Menschen sucht und braucht, wenn man nicht mehr ihre Anerkennung hinterherjagt. Wenn du fastest, sagt Jesus, und damit zeigst, dass dir das Wichtigste im Leben nicht so wichtig ist wie Gott, dann reinig dich, dann mach dich schön vor Gott, dann lass es niemand merken, geh in dein Zimmer oder sonst wohin, wo du mit Gott alleine bist, und du wirst Ehre von Gott bekommen. Das ist die Gerechtigkeit, die für Gott gilt. Wir haben jetzt ja Fastenzeit. Du kannst ausprobieren. Faste von dem, was dir am wichtigsten ist. Das kann Essen sein, oder Fernseher oder Schokolade oder Sex oder irgendwas anderes. Oder die immerwährende Erreichbarkeit. Man muss sich ja fragen, kann uns Gott eigentlich noch erreichen? Schalt mal einen Tag dein Smartphone aus, auch wenn sich das im Verborgenen kaum machen lässt. Sei mal für Gott erreichbar. Nimm dir die Zeit, die du sonst vor dem Bildschirm, vom Fernseher verbringst. Geh in einen stillen Ort, weg von der Lärmen der Welt. Bete, lies die Bibel und hab Gemeinschaft mit Gott. Und Jesus sagt, Gott wird dir's vergelten. Was wollen wir mehr, als dass Gott uns das vergilt? Und wenn dich deine Freunde dann verspotten oder verlachen oder sich über dich ärgern, weil sie dich nicht mehr erreichen, dann freu dich, du hast die Verheißung des Himmelreichs. Dein Lohn wird groß sein im Himmel. Amen.